Wir sind immer froh, wenn Menschen das Wort des Herrn gern hören. Solange noch Türen offen sind, sind wir Gott dankbar. Nun gibt es einige in unserer Mitte, die meinen, dass ich ihnen eine Antwort schuldig bin. Ich wollte sie eigentlich nicht geben, weil ich keine Antwort schuldig bin. Und trotzdem, um höflich zu bleiben, möchte ich's dennoch tun. Ich beziehe mich auf den Zeitungsabschnitt, auf den kleinen Zeitungsabschnitt, der große Auswirkungen hatte. Allerdings nur unter den Gläubigen, sonderbarerweise. Alle anderen verstehen alles immer richtig. Es sind nur manche Gläubige, die es nicht verstehen. Um ihretwillen möchte ich Folgendes sagen. Ich habe zu keiner Zeit zu den Füßen eines Gamaliels gesessen. Ich habe weder eine Stunde in einer Bibelschule noch in einer Universität zu Füßen eines Menschen gesessen. Ich habe lediglich die Gelegenheit bekommen, das, was im Konzil Gottes steht und das, was im Christentum gestern und heute und das, was in der Broschüre Gottes Plan mit der Menschheit, alles, was darin geschrieben steht, war die Grundlage der Beurteilung dessen, was mir später zuteil wurde. Nicht ein Thema ist mir vorgelegt worden, das ich hätte behandeln müssen. Ich habe gewählt, ich habe geschrieben. Und ich glaube, ich habe ein Recht dazu, die Wahrheit auf höchster Stelle und Ebene darzulegen. Es mag sein, dass wir das nicht ganz verstehen. Aber wenn ihr oder einige andere in meinen Schuhen stehen würdet, dann könntet ihr es besser verstehen. Wie oft hat man mit Behörden, wie oft auch jetzt, wenn ich im Mai nach Kinshasa werde, wo man zur Regierung muss, zu Stellen, die einfach angesprochen werden müssen, weil wieder Türen zugeschlossen worden sind und die Geschwister sich nicht versammeln können. Es ist ein Schlüssel, ein irdischer Schlüssel, nicht der himmlische Schlüssel. Das ist ein anderer. Der Herr sagte ja dem Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Das ist ein ganz anderer Schlüssel. Das ist Offenbarung, um Zugang zu dem zu bekommen, was Gott uns zu sagen hat. Aber um Eingang zu bekommen, in sagen wir jetzt mal hier auf Erden, um irgendwo offene Türen zu bekommen, sind andere Dinge manchmal auch ganz nützlich und angebracht. Ich habe gedacht, alles Volk werde sich mit mir freuen. Und ich wurde gefragt, ob denn hier ein großes Fest stattgefunden hat. Und jetzt musste ich sagen, es war Betrübnis bei einigen und ein Fest hat's nicht gegeben. Und das war natürlich auch ein bisschen Wasser ins Feuer. Ich möchte euch ein Foto zeigen von Bruder Brenim, wo er mit umgedrehtem Kragen predigt. Derselbe Bruder Brenim, der so dagegen gesprochen hat, ist in den Umkleideraum gegangen, in derselben Kirche in Bombay, in der ich gepredigt habe und mich umkleiden sollte, nämlich in einer anglikanischen Kirche. Und der Pfaffe sagte mir, hier kleide dich jetzt um und hat mir da den Talar und den umgedrehten Kragen gereicht. Und ich sagte ihm nur, lass mich doch dabei bitte allein. Und als der rausging, habe ich den Talar wieder hingehängt in den Schrank, wo er ihn rausgenommen hatte. Und er sagte dann, ich rufe dich dann, wenn das soweit. Ich sag gern. Und als er mich dann rief, war ich wie vorher, ohne Talar und ohne Kragen. Aber Bruder Brenim wurde auch gerufen und hat den Talar und den Kragen, den umgedrehten Kragen, angezogen. Er hätte sich stur stellen können wie ich und hätte sagen können, ich bleibe das, was ich bin. Aber denken wir an Paulus, der sagen konnte, ich bin allen alles geworden, um möglichst viele zum Herrn zu führen. Es gehört dazu. Und wir wissen nicht, wozu es gut ist. Ich hatte ja vor 2 Jahren diesen Drang im Herzen, war er von Gott, Dankeschön, war er nicht von Gott, tut's mir leid. Geschadet hat es mir bis jetzt noch nicht. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich wiederhole mich darin. Ich brauche nicht wie Paulus irgendetwas zurückzulassen, was ich irgendwo gelernt habe. Ich habe nichts gelernt zu den Füßen eines Menschen. Und deshalb brauche ich gar nicht zurückzulassen. Aber ich habe vieles zu den Füßen des Herrn gelernt. Und das möchte ich anderen hintragen. Wir können, Brüder und Schwestern, wir können uns vielleicht etwas einbilden auf Nichtwissen. Und Bruder Brenim hat darunter sehr gelitten. Bruder Brenim hat darunter gelitten, dass er nur wenige Schuljahre hatte. Er hat wirklich darunter gelitten. Er hatte einen direkten Komplex. Und irdisch gesehen könnten wir den auch haben. Wir alle, die wir hier sind. Umso mehr hat es mich gefreut, dass mir die Sache so gut gelungen ist. Und ihr solltet euch einfach mit mir freuen und nichts aufkommen lassen in eurem Herzen. Denn das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Im Gegenteil, wir schaden uns dadurch nur selber. Wenn ihr alle wüsstet, wie viele Behördenwege ich habe machen müssen und was alles gelaufen ist, dass wir überhaupt hier existieren können, wenn ich nicht mehr da sein werde, dann werdet ihr wissen, wie viel Mühe mit allem verbunden war. In Deutschland gibt es das, was wir hier sind, kein zweites Mal mehr. Wir sind weder Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind kein eingetragener Verein. Wir sind keine Stiftung. Wir sind gar nichts vor dem Gesetz. Haben aber den Status, als wären wir das alles und sind es trotzdem nicht. Gott hat uns Gnade finden lassen vor den Menschen. Vielleicht haben wir noch eine Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht wird es sich bestätigen, dass eines Tages noch die ganze Welt erreicht werden muss und wir tatsächlich, wie ich ja vor 2 Jahren dort an der Besprechung in London teilnahm, um über Satelliten zu sprechen, der über dem Pol abgesetzt werden soll, um alle Menschheit zu erreichen. Was wissen wir? Ich weiß es selber nicht. Ich könnte mich an die Ohren packen und sagen, was hast du getan? Andere können es auch. Aber lassen wir es getrost so, wie es ist. Ich komme nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Und das sage ich euch. Das haben die bis jetzt noch nicht gehört. Und das ist denen bis jetzt auch noch nicht passiert. Ich bin ein Sonderfall. Was kann ich dafür? Ich habe damals vor gut 30 Jahren zur Bibelschule gehen sollen. Ich habe es abgelehnt, weil ich nicht innerlich nicht konnte. Im Grunde genommen dürfte ich mich noch nicht mal Prediger nennen, weil ich nie ordiniert wurde. Habe aber in der ganzen Welt gepredigt. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe doch keine Bibelschule, ja, von innen habe ich sie schon gesehen, aber keine 24 Stunden dort gewesen, sondern nur immer einige Stunden zu Besuch. Irgendwann in England oder in der Schweiz oder in Erzhausen. Aber das sind ebenso Wege, die Gott einen Menschen führen kann. Und was wir heute noch nicht sehen, das sehen wir vielleicht schon morgen. Und deshalb freut euch mit mir. Vielleicht geht das in Erfüllung, was Paulus damals geschrieben hat, oder Lukas über Paulus. Ich glaube, Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben. In Kapitel 26, 22, hier schreibt oder steht geschrieben, weil ich nun Gottes Beistand bis auf den heutigen Tag gefunden habe, stehe ich da und lege Zeugnis vor hoch und niedrig ab, vor hoch und niedrig ab. Damit sage ich nichts anderes als das, wovon schon die Propheten und Mose geweissagt haben. Ja. Das ist unser Wunsch, Zeugnis abzulegen, vor hoch und niedrig. Und man muss vielleicht auf ihre Ebene kommen, um ihnen dann etwas sagen zu können. Aber nehmt mich doch bitte so, wie ich bin. Und wenn ich dann nicht mehr auf Erden bin, dann könnt ihr ja darüber nachdenken, was gewesen ist. Aber lassen wir es doch dabei bewenden. Ich habe dann seid ihr auch nicht mehr da. Na gut, Bruder Schmidt, dann gehen wir gemeinsam zum Herrn. Aber ich bitte euch wirklich darum, es sind einige Dinge, die ich schon zu tragen habe. Von euch möchte ich verstanden sein. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Missverständnisse um irgendeine Sache willen, die es gar nicht wert ist, aufkommen würden. Sonst fühle ich mich eines Tages dann nicht mehr wohl und weiß nicht, was dann geschieht. Bitte sorgt dafür, dass ich mich hier an dieser Stätte weiterhin wohlfühle und wir alle uns wohlfühlen in der Gegenwart des Herrn. Bitte lassen wir nichts in uns aufkommen, was irgendwie zum Schaden sein könnte. Vielleicht bin ich eins der geringsten Glieder, von denen Paulus geschrieben hat, dass dem geringsten Glied mehr Ehre zuteil wird. Was weiß ich, wie Gott die Dinge verteilt? Das weiß ich nicht. Und das entscheide ich auch nicht. Dem Herrn sei in jedem Fall Dank für alle offenen Türen, für alle Möglichkeiten, auch dafür, dass er uns Gnade geschenkt hat, sein Wort darzubringen. Und ich sage euch, wenn Gott uns noch hilft, werden wir die Aufgabe haben, seinen Ratschluss wirklich darzubringen. Wirklich. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen von einer Pfarrersfrau. Die haben wir seinerzeit im Karhof oder auf dem Karhof getauft. Und in all den Jahren nichts mehr gehört. Und plötzlich mahnt sie das Gewissen und sie geht heute auf die Post und sieht nach, wo wir denn noch sind. Und rief an und sagt, sie sprach, Herr Frank, sagte sie mir, und sagt, Sie glauben nicht, welch ein Segen durch das Konzil Gottes damals für uns oder uns zuteil wurde. Und sie fragt, ob ich noch 10 Exemplare habe. Ich sage, die Zeit ist fortgeschritten, wir schreiben mehr und wir schicken ihr das. Und sie erzählte noch einiges. Aber es liegt mir wirklich auf dem Herzen, vor dem Kommen des Herrn, so Gott Gnade schenkt, darzulegen, was Gott mit der Menschheit vorhat. Und dazu möge er helfen. Und ich bitte euch noch einmal, nehmt mich so, wie ich bin, mit allem drum und dran. War es falsch, dann wird's Gott richtig machen. Was richtig, wird er es nicht falsch machen. Über solche Dinge sollten wir es gar nicht aufhalten. Aber ich hoffe nicht, dass ich noch eines Tages wieder irgendeine andere Erklärung werde abgeben müssen. Nehmen wir alles, ich frage auch keine. Es gibt Leute, die sind des Glaubens, ihre Kinder sollten studieren. Es gibt Leute, die sind des Glaubens, ihre Kinder sollten nicht studieren. Lassen wir doch jeden in seiner Überzeugung. Jeden in seiner Überzeugung. Denn er hat Recht mit seiner Überzeugung. Der nicht studiert und der studiert, beide haben Recht. Beide haben Recht. Sie haben ein Recht, ihre Meinung zu behaupten und nach ihrer Überzeugung zu leben. In dem Moment, wo wir einen Rahmen machen und dann in diesen Rahmen jeden hineinpassen wollen, das schaffen wir nicht bis zum Kommen des Herrn. Und am Schluss haben wir selber in den Rahmen, den wir uns gemacht haben, nicht hineingepasst. Weg mit allen Rahmen, jeder lebe seinem Gott gemäß seiner Überzeugung und sei seiner Meinung gewiss. So muss es bleiben, bis zum Kommen des Herrn. Anders geht es nicht, sonst machen wir einander das Leben schwer und werfen einander Knüppel zwischen die Beine. Und das darf einfach nicht sein. Ich habe irgendwann einem Bruder gesagt, auch wenn ich versuchen würde, an irgendeinem Bruder etwas auszusetzen oder zu tadeln, Ich finde nichts. Die Entscheidung eines jeden ist so vollkommen und gut und richtig, dass ich nichts daran zu beanstanden habe. Die Einstellung müssen wir alle haben. Und ich meine das so. Jede Entscheidung, die jeder trifft, ist richtig für ihn. Die Entscheidung des anderen mag eine ganz andere sein. Und so wollen wir jeden stehen und gehen lassen. Ich habe beim letzten Besuch im Rathaus da eine Broschüre gesehen mit der Volkszählung 87. Ich hoffe, dass wir eines Tages auch noch den ganzen Bogen bekommen. Ja, nicht? Aber hier ist, ich wollte schon mal vorweg sagen, irgendwann werden wir es dann noch kurz behandeln, aber was den religiösen Teil betrifft, so steht hier unter Absatz 4, rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Dann werden sie aufgezählt, römisch-katholische Kirche, evangelische Freikirche, jüdische Religionsgemeinschaft, islamische Religionsgemeinschaft, andere Religionsgemeinschaften. Und als letztes, keiner Religionsgemeinschaft rechtlich zugehörig. Und da kreuzen wir alle an. Und damit hat es sich. Wir gehören rechtlich nirgendwo hin. Wir haben auf Erden kein Recht, suchen es auch nicht und brauchen es auch nicht. Wir kreuzen alle an der untersten Zeile an. Keine Religionsgemeinschaft rechtlich zugehörig. Und damit hat es sich dann. Vielleicht müsste man noch einen kurzen Hinweis geben. Ist ja sehr, sehr weitläufig gehalten. Was die Leute damit anfangen werden, weiß ich nicht. In jedem Fall brauchen wir uns auch darüber keine großen Sorgen zu machen. Was kommen soll, wird sowieso kommen. Und Bestimmungen sind Bestimmungen, Gesetz ist Gesetz. Ja, ich wollte es nur sagen, weil ich es gerade mitgebracht habe vom Rathaus. Wo waren wir bei unserer letzten Bibelstunde stehen geblieben? Wahrscheinlich bei 2. Thessalonicher 1. Könnte das sein? Wir hatten 2. Thessalonicher 1 wohl bis zu Ende durchgenommen. Oder hat jemand Fragen? Gibt es irgend biblische Fragen? Niemand. Ja, es ist nur in dem anderen prophetischen Wort, das lasse ich heute in der englischen Bibel, im Hosea, dass sie ein Geschlecht von unechten Kindern gezeugt haben. Das war immer die Sache. Gott hatte sein Volk abgesondert und er wollte nicht, dass sich die Israeliten mit anderen vermischen. Das war ein Gebot Gottes, das war Gottes Entscheidung. Und deshalb auch die Strenge, als zum Beispiel die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, da wurden ja die Urkunden alle durchforscht. Und man hat genau festgestellt, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Es musste also eine Geschlechtsurkunde, eine Geburtsurkunde, musste da sein. Da war noch etwas. Die Leute wurden abgesondert. Sie durften am Hochheiligen nicht teilhaben. Ja, weil sie ihr Geschlecht nicht nachweisen konnten. Ja. Aber im Neuen Testament ist das ja klar. Johannes hat schon gesagt im Evangelium Johannes Kapitel 1, dass wer aus Gott geboren ist, nicht aus nach dem Willen eines Menschen, nicht aus dem Geblüt des Mannes, sondern aus Gott geboren. Es gibt auch im Neuen Testament nur eine göttliche Linie, die das Erstgeburtsrecht hat, und alles andere ist eine Kreuzung und wird gar nicht aufgenommen in die Gemeinde. In die Gemeinde wird nur aufgenommen, wer aus Gott geboren ist. Das ist Hebräer 12. Wir sind gekommen zu der Gemeinde der Vollendeten, der Erstgeborenen. Nicht? Das ist also, in die Gemeinde kann, wie Bruder Brenim oft gesagt hat, niemand eintreten, sondern er muss hineingeboren werden, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen, um so rechtmäßig ein Kind Gottes zu sein. Da habe ich heute ein wunderbares Wort im Galater gelesen, Galater Kapitel 4, von Vers 4, hier steht, als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Hier drückt Paulus das ganze Geheimnis Gottes mit der Menschheit aus. Gott hatte Adam seinen Sohn geschaffen und wollte solcherlei Söhne haben. Söhne, die ewig leben, Söhne, die ewig jung bleiben, Söhne und Töchter. Und das, ich sag's mal so mit meinen Worten, ging irgendwie daneben. Und dann hat Gott einen Weg gefunden, um uns wieder in die Sohnschaft einzusetzen, indem er sich selber im Sohne geoffenbart hat. Aber das möchte ich einmal so darlegen können, dass das alle Welt begreift, weshalb sich Gott selbst im Sohne geoffenbart hat. Darum geht es ja. Hier der erste Adam, da der zweite. Ja, und Gott geht es darum, seinen ursprünglichen Sinn und Zweck mit der Menschheit zur ewigen Vollendung zu bringen. Und das wird er schaffen. In dem Moment, wo der Herr wiederkommt und die Seinen zu sich nimmt und sie verwandelt werden, ist dieser Sinn und Zweck wieder erfüllt. Und der ursprüngliche Zustand wird wieder da sein. Keine Spur von Sünde, von Krankheit, von Tod, gar nichts wird mehr sein, sondern es wird der Zustand sein, wie er vor dem Sündenfall war, in alle Ewigkeit. So wird Gott die Sache vollenden. Unsere Aufgabe wird es sein, der Menschheit diesen Plan Gottes noch einmal ganz deutlich vor Augen zu führen. Und da hoffe ich, dass alle Welt es höre. Ihr mögt immer denken, ja, vielleicht wirft der Mann die Angel zu weit aus oder vielleicht hat er einen Größenwahn. Aber ich frage euch, was ist angekündigt worden bei der Geburt Jesu Christi? Eine Freude, die allem Volk widerfahren wird, hat nicht der Herr gesagt, bis an die Enden der Erde. Woran sollen wir uns halten? Ich frage euch, sollen wir uns freuen, dass so wenige gläubig werden, oder sollen wir uns freuen, wenn noch mehr gläubig werden würden? Worüber sollen wir uns freuen? Erst in dem Moment, wo es uns richtig packt und wir spüren, was es heißt, wenn Leute verloren gehen und wir diese brennende Retterliebe in uns tragen, erst dann werden wir andere wie einen Brand aus dem Feuer herausretten können. Aber das ist jetzt nicht mehr die Frage hier. Ja, ich glaube, sie wurde beantwortet. Hat noch jemand eine Frage? Sollen wir dann zu dem Thessalonicher zurückgehen? 2. Thessalonicher 2 müssten wir dann, soweit ich mich erinnere, durchnehmen. Ist ja eine Bibelstelle, die wir oft durchgenommen haben. Bruder Brennim hat darüber gesprochen, ich habe darüber geschrieben. In Vers 1 steht, wir richten aber im Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Also hier geht's wieder um das Kommen des Herrn, um die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Und diese Bitte lautet, lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Wir sehen, dass Paulus auch das Kommen des Herrn mit dem Tag des Herrn in Verbindung bringt. Was der Tag des Herrn ist, haben wir betrachtet. Der Tag des Herrn wird brennen wie ein Ofen. Und ehe der Tag des Herrn kommt, wollte Gott den Propheten Elia senden, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Also wir lassen uns von niemand in Aufregung versetzen, als sei der Tag des Herrn schon da. Aber wir forschen in der Schrift, um zu erfahren, was geschehen sollte, ehe der Tag des Herrn über die Menschheit hereinbricht. Und wenn wir das erforscht haben und wissen, was Gott verheißen hat, brauchen wir nur die Erfüllung zu beobachten, um dann zu wissen, dass die Zeit nahe gerückt ist. Also niemand soll sich erschrecken lassen Ob jemand sagt, der Geist hat es mir geoffenbart, der Tag des Herrn ist schon da, da kann man getrost sagen, langsam. Hier steht geschrieben, erst muss der Prophet Elia kommen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Erst muss alles wieder in den richtigen Stand gebracht werden. Nicht wahr? Das wollte Paulus sagen, dass wir uns an das Wort des Herrn halten müssen und nicht, weil irgendjemand etwas sagt, in Unruhe geraten. In Vers 3 gibt er dann das, was ihm groß geworden ist durch Offenbarung des Geistes. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eingetreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein, der Sohn des Verderbens. Auch das haben wir ausgeführt. Es gab nur einen in der Bibel, der als Sohn des Verderbens bezeichnet wurde, und das war Judas. Und er war dazu geboren und in die Welt gekommen, um Sohn des Verderbens zu sein, wie Jesus Christus dazu geboren wurde und in die Welt kam, um Sohn Gottes zu sein und uns aus dem Verderben zu erlösen. Alles eine Bestimmung Gottes, schon im Psalmwort steht geschrieben, seine Behausung wird wüst sein und sein Aufseheramt wird ein anderer übernehmen. Es war Erfüllung der Heiligen Schrift. Und auch jetzt ist Erfüllung der Heiligen Schrift. Weiter steht von Vers 4, der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. Darüber haben viele sehr, sehr viel geschrieben und sehr viel gepredigt. Aber dank sei Gott, dass uns dieses durch den Geist, ja, ich möchte sagen, und du musst es der Wahrheit gemäß sagen, durch den Dienst Bruder Brennims doch ganz klar dargelegt worden ist. Es waren gewisse Dinge, die wir andeutungsweise gesehen oder vielleicht auch schon erkannt oder gewusst haben. Aber die völlige Klarheit über alle Zusammenhänge, die ist uns doch durch die Predigten Bruder Brennims gekommen. Und dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. In Vers 5 steht, Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe? Jetzt kommt's. Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält, damit er sich erst zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. Brüder, wir haben ja eine Bibelstunde. Was hat Bruder Brennim gesagt? Wer oder was ist es, dass das direkte Hervortreten des Antichristen oder des Menschen der Sünde, des Sohnes der Gesetzlosigkeit oder des Verderbens aufhält? Was ist es? Sagt es, wir haben ja Bibelstunde. Was ist es? Der Heilige Geist in der Braut. So hat Bruder Brennim es ganz klar und deutlich gesagt. Der Heilige Geist in der Braut ist die Kraft Gottes, die noch da ist, noch als Salz der Erde da ist, dass alles nicht dem Verderben anheimfällt. Der Geist Gottes in der Braut hält das Auftreten des Antichristen noch auf. Erst dann, wenn die Braut hinaufgenommen wird, wird der Satan hinuntergeworfen und inkarniert sich ja in dem Antichristen. Und dann wird er ja zum Tier und wird nicht mehr zu bändigen sein. Aber das ist ganz klar, der Heilige Geist in der Braut. Solange der Heilige Geist in der Braut hier auf Erden ist, kann der Antichrist sich nicht voll offenbaren, nicht offen hervortreten. Das geht nicht. Solange wie die Braut auf Erden ist, ist Christus gegenwärtig durch den Geist in der Braut und hält die Sache noch zurück. Erst dann wird sie offen hervortreten. Aber hört, was in Vers 7 steht. Freilich, im Geheimen ist die Macht der Gesetzlosigkeit bereits wirksam. Das wissen wir auch jetzt. Im Geheimen, durch all die politischen Kanäle, hinter dem Vorhang, ist die Macht im Geheimen längst wirksam. Vielleicht sogar hinter der Volkszählung wirksam. Die schreiben zwar sehr schön, dass gar keine Namen und gar keine Anschriften eingetragen werden. Aber die haben die Codenummer, um dann genau zu wissen, wo Mr. so und so wohnt. Ja? Die wissen das ganz genau. Nein, nein, nein. Das nicht, das wissen sie auch so. Und deshalb brauchen wir uns darüber gar keine Sorgen zu machen. Freilich im Geheimen ist die Macht der Gesetzlosigkeit bereits wirksam. Nur muss erst der aus dem Wege geräumt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Es muss aus dem Wege genommen werden, was bis jetzt noch zurückhält. Wie eben schon gesagt, der Geist Gottes wird dann die Gemeinde, die Braut hinaufnehmen. Es steht geschrieben, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in unseren sterblichen Leibern wohnt, wird er sie lebendig machen. Und so werden wir durch die Kraft des Geistes verwandelt und hinaufgenommen werden. Dann erst, Vers 8, dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird. Ja, wann denn? Wann wird das jetzt geschehen? Wann wird der Gesetzlose vernichtet und hinweggerafft? Durch welche Ankunft? Nicht bei der Entrückung. Absolut nicht. Bei der Entrückung kommt der Herr ja gar nicht bis auf diese Erde herunter. Bei der Entrückung begegnen wir ihm in der Luft und werden hineingenommen zum Hochzeitsmahl. Aber ihr könnt es nachlesen, Offenbarung 19. Wenn er dann wiederkommt, um die letzte Schlacht zu kämpfen auf dem weißen Pferd, und an seiner Hüfte steht der Name, das Wort Gottes, und sein Gewand ist im Blute getaucht, ja, dann wird abgerechnet. Dann wird er den Gottlosen, diesen Menschen der Sünde, mit dem Hauch seines Mundes töten. Ich glaube, ich habe es geschrieben. Es ist Jesaja Kapitel 11. Es kann von keinem Menschen übersehen werden. Jesaja Kapitel 11 müsste es sein. Vers 5, und dann lesen wir auch gleich Vers 6, damit wir den Zusammenhang sehen. Jesaja 11, Vers 5. Ich lese mal hier von dem vierten Hälfte von Vers 4 noch mit. Die Erde wird er mit dem Stabe seines Mundes schlagen und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Einzahl, den Gottlosen töten. Die Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Hüften sein und die Treue der Gürtel seiner Linden. Dann wird der Wolf als Gast bei dem Lamm weilen und der Panther neben dem Böcklein lagern. Jetzt merkt ihr, es geht über zum tausendjährigen Reich. Schon die Einleitung hin zum tausendjährigen Reich. Alles stimmt ganz genau und wunderbar überein. Dann hier weiter. In dessen Auftreten, Vers 9, in dessen Auftreten sich als Wirksamkeit Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. Wir können nicht anders, als von diesem Text die Brücke zu Offenbarung 16 zu schlagen, wo diese drei unreinen Geister hervorkommen, die Wunder verrichten. Und sie holen die Könige der Erde zusammen. Offenbarung 16, Vers 13. Es fällt genau in die Zeit. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche hervorkommen. Sie sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten. Diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu sammeln. Seht, hier geht es schon um den letzten Kampf. Und diese unreinen Geister sind Teufelsgeister, aber sie verrichten Wunderzeichen. Aber Wunder und Zeichen der Lüge, nicht der Wahrheit. Auch das haben wir behandelt. Was keinem gelingt, das gelingt diesem Menschen der Sünde, aber ist dazu bestimmt. Und er muss die Aufgabe erfüllen. Das kann nicht anders sein. Ich lese Vers 9 noch einmal. Ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt, durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. Und durch welche und jede Art von Trug der Ungerechtigkeit für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Im 1. Thessalonicher 5 steht es wohl geschrieben, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind, sondern dazu, die Seligkeit zu erlangen. Und hier lesen wir, dass Menschen da sind, die der Lüge glauben werden, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben. Wer die Wahrheit nicht glaubt, aus Liebe zur Wahrheit nicht glaubt und aufnimmt, dem bleibt nichts weiter als Lug und Trug der Ungerechtigkeit über. Wer die Offenbarung des Wortes durch den Geist nicht annimmt, der wird auf jede Deutung, die irgendein Geist gibt, hereinfallen. Es ist immer eine klare Scheidung und Trennung zwischen dem, was Gott tut. Oft haben wir es von Bruder Brenim gehört. Gott hat alles auf Offenbarung gegründet. Wie wusste Abel, was Gott wohlgefällig ist? Weil es ihm geoffenbart wurde. Und in dieser göttlichen Offenbarung war der Glaube verankert. Und ich habe heute eine Predigt Bruder Brenims übersetzt. Ich weiß nicht, ob je eine andere ein Teil der Predigt übersetzt, nicht die ganze natürlich. Sie hat insgesamt wohl 54 Seiten. Eine lange Predigt, aber mit gewaltiger Substanz. Ich weiß nicht genau, wann sie in diesem Jahr herauskommen wird. Es sind wohl noch 2, 3 vor ihr. Aber eine Predigt mit Substanz. Da sind neue Gedanken, die ich selber noch nie gesehen, nie gehört habe. Er führt da den Beweis, warum zum Beispiel die Propheten im Alten Testament in Schaffällen gegangen sind. Wir lesen im Hebräer, im 11. Kapitel, von ihnen, dass in Höhlen, in Schaffällen gekleidet und so weiter. Und er hat da die Brücke geschlagen zwischen Hirten und Schafen und zwischen Propheten und also einfach ganz, ganz wunderbar. Einfach ganz wunderbar. Aber ich möchte nicht vorauseilen, sondern die Predigt, sie hat den Titel, Moment, ist irgendwie eine Weihnachtspredigt. Aber die Bescherung da drin ist urgewaltig. Die Bescherung ist urgewaltig, in allem Ernst. Ich habe mich selten über eine Predigt so gefreut, weil viel neues Gedankengut darin ist. Ich habe die sicherlich gehört, aber wie gesagt, einfach ganz, ganz gewaltig. Auch von unserem Herrn. Wie er das alles bringt, warum er im Stall geboren werden muss, eben als Lamm. Und warum es den Hirten geoffenbart wurde und nicht den anderen. Und da geißelt er natürlich all die Doktoren der Theologie und so weiter. Aber ich sage das jetzt noch einmal, weil ich gerade drauf komme. In der Predigt geißelt er sie und kreuzigt sie noch einmal. Aber das spricht mich gar nicht an. Damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe keine Theologie studiert und werde es in Ewigkeit nicht studieren. Das hat mit mir absolut nichts zu tun. Ich lege Gottes Ratschluss dar, und zwar überall, wo mir dafür Gelegenheit geboten wird. Und wird sie mir an höchster Stelle geboten, werde ich es an höchster Stelle darlegen. Jawohl, das steht fest. Ja, aber zu Gamaliels Füßen habe ich nicht gesessen und werde auch nicht sitzen. Aber ich sage das noch, weil ihr in der Predigt werdet ihr es einige Male hören oder lesen, weil es aber das geht so wie beim Regenmantel, geht das so bei mir, geht das dann so auch schön runter. Hier heißt es dann weiter in Vers 11, und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken. Stellt euch vor, wenn Gott Wahrheit sendet und die Menschen sie nicht annehmen, dann schickt er ihnen Irrtum, dass sie diesem Irrtum glauben, dafür sorgt er dann noch. Und sie fühlen sich dann bestärkt und meinen, die Sache ist richtig. Wenn es so bewirkt, vielleicht fühlen sie sich sogar darin noch gesegnet. Es ist Irrwahn. Sie müssen dem starken Irrwahn Glauben schenken, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Danken wir Gott dafür, dass er in uns die Liebe zur Wahrheit hineingelegt hat. Das ist ein Geschenk Gottes. Dadurch haben wir ja die Verbindung zu Gott durch den Geist. In Vers 12 steht, denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Wisst ihr, ich hab's wohl im letzten Rundbrief noch erwähnt. Der Herr sagte von sich, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Er sagte, mein Wort ist die Wahrheit. Und er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und er sagt, ihr höret mich nicht, weil ihr nicht aus der Wahrheit seid. Das hat er den Schriftgelehrten gesagt. Aber alle, die aus der Wahrheit sind, hören die Wahrheit gern. Es ist eine Verbindung in ihrem Herzen zu dem, was Gott durch sein Wort redet und durch den Geist offenbart. Denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt haben. Dann wird es ein großer Teil sein. Wir können es nicht ändern. Wir möchten aber, soweit es an uns liegt, die Wahrheit auf den Leuchter stellen. Nichts ist schöner, als die göttlichen Wahrheiten auf den Leuchter stellen. Ohne Rücksicht, ohne Verluste. Was meint ihr, wie es mir ergangen ist? Ohne Zaudern, ohne einen inneren Widerstand oder Hemmnis, habe ich mit Recht das vorgelegt, was ich als richtig sehe und aus der Bibel den Nachweis geführt. Wir brauchen nicht zurückzustecken. Im Gegenteil, andere werden gezwungen sein, sich zu korrigieren. Ich hoffe, dass Gott uns dabei hilft. Wir haben, und ich sage euch auch warum, gerade was die Gottheit betrifft, die Gottheit Jesu Christi bereitet den Theologen absoluten Kummer. Sie können alles andere, können sie einordnen, ob richtig oder falsch, spielt jetzt mal keine Rolle. Aber sie versuchen, aber die Gottheit stellen sie auf den Kopf. Sie haben keinen Zugang zur Offenbarung Gottes. Keinen Zugang. Und was würdet ihr sagen, wenn Gott uns dazu Gnade geschenkt hat, dass wir diese gewaltigste aller Offenbarungen nicht für uns behalten, sondern sie der Menschheit zugänglich machen. Und wenn es dem Herrn dann gefallen würde, ihre Herzen zu bewegen, ihr Verständnis zu öffnen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Denn auch wir müssen sagen, was ist Wahrheit? Da haben wir nur einen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Wahrheit geoffenbart in Menschengestalt, Leben geoffenbart. Er ist alles in allem. Was wollt ihr sagen, Bruder Schmidt? Ja, es wird den meisten zum Zeugnis sein. Und ich sage euch auch warum, weil wir gerade dabei sind. Es gibt die Stelle im Römerbrief, sei sie vielleicht in Römer 11, wo die Juden zur Nacheiferung bewogen werden sollen. Zuerst muss einmal eine klare Gotteserkenntnis gebracht werden, und Gott muss sich offenbaren können, wenn sie eifersüchtig werden sollen durch ein Nichtvolk als das Volk Gottes, sollen sie durch ein Nichtvolk zur Eifersucht gereizt werden. Der Prophet Hosea sagte, ihr, die ihr nicht mein Volk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes heißen. Jetzt soll Israel, das Volk Gottes, soll durch ein Nichtvolk zur Nacheiferung gereizt werden. Ja, heute doch noch nicht. Heute sagen die Juden, ihr habt eure Philosophie und Theologie und wir haben unsere. Ihr habt nicht mehr und wir haben nicht weniger. Aber der Tag muss kommen, an dem der Herr bestätigt, dass er der wahre Gott ist. So war's auf dem Berge Karmel. Da ging's nicht hin und her, da ging es einfach darum, wenn der Herr Gott ist, dann dienet ihm. Und darum wird es jetzt am Ende gehen. Die Gottheit Jesu Christi wird auf den Leuchter gestellt werden müssen. Und dann werden auch die Juden ihre Augen öffnen, wenn ihre Zeit kommt, und werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und werden weinen und wehklagen. Und großes Leid werden sie tragen, aber Gott wird ihnen dann ja die Augen öffnen. Ich glaube, das ist alles, was wir für heute durchnehmen können. Möge Gott sein Wort an uns allen segnen und mit uns allen sein. Amen.